Ich mag Kresse. Kresse ist ein unglaublich gutes Gewächs. Denn Kresse ist zuerst einmal sehr deftig, aber Kresse wächst vor allem unglaublich schnell. Und es braucht so wenig Geduld, Kresse wachsen zu lassen. Andere Pflanzen dagegen brauchen schon etwas mehr Geduld. Wie zum Beispiel diese Orchidee hier. Wenn der pH-Wert im Wasser nicht ganz stimmt, 0,5 zu alkalisch oder 0,5 zu sauer ist, dann hat plötzlich die Orchidee keine Lust mehr zu wachsen. Sie braucht unglaublich viel Geduld. So gibt es auch in unserem Leben vieles, was Geduld braucht. Israel stand vor den Mauern in Jericho, um diese Stadt einzunehmen, und sie brauchten sehr viel Geduld dafür. Wir sind in der Predigtserie Neuland und heute Josua 6, eine neue Strategie. Diese Strategie hat es in sich, aber die Strategie, die braucht auch sehr, sehr viel Geduld. Nun wollen wir aber in die Textlesung starten und zusammen gemeinsam anschauen, was in Josua 6 steht. Ihr dürft gerne eine Bibel zur Hand nehmen und lesen, Josua 6 mitlesen, und wir bekommen das auch vorgelesen.
In Jericho hatte man aus Angst vor den Israeliten sämtliche Tore fest verriegelt. Niemand kam mehr heraus oder hinein. Da sprach der Herr zu Josua:
Ihr werdet sehen, ich gebe die Stadt ihren König und seine Soldaten in eure Gewalt. 6 Tage lang sollt ihr jeden Tag einmal mit allen kampffähigen Männern um die Stadt ziehen. Nehmt die Bundeslade mit. Lasst 7 Priester mit Widerhörnern in der Hand vor ihr hergehen. Am 7. Tag sollt ihr 7-mal um die Stadt ziehen, und die Priester sollen die Hörner blasen. Wenn der langgezogene Signalton des Widerhorns ertönt, so stimmt ein lautes Kriegsgeschrei an. Dann wird die Stadtmauer einstürzen und ihr könnt von allen Seiten nach Jericho eindringen.
Josua, der Sohn von Nun, rief die Priester zusammen und wies sie an.
Nehmt die Bundeslade des Herrn. 7 von euch sollen mit Widerhörnern vor ihr herziehen.
Dem Heer befahl er:
Macht euch bereit und geht um Jericho herum. Einige Kämpfer als Vorhut, dahinter die Priester mit der Bundeslade und am Schluss alle übrigen Soldaten.
Nachdem Josua seine Anweisungen gegeben hatte, stießen die Priester in die Hörner und alle brachen auf. An der Spitze des Zuges marschierte die ausgewählte Vorhut. Hinter ihr gingen die 7 Priester, die nun unablässig in ihre Hörner bliesen, und die anderen Priester mit der Bundeslade. Den Schluss bildete das übrige Heer. Zuvor hatte Josua angeordnet:
Macht keinen Lärm, verhaltet euch ganz ruhig, bis ich euch befehle, ein lautes Kriegsgeschrei anzustimmen. Dann aber schreit so laut ihr könnt.
So zogen sie mit der Bundeslade einmal um Jericho herum und kehrten anschließend wieder in ihr Lager zurück, wo sie übernachteten. Früh am nächsten Morgen ließ Josua sie wieder aufbrechen. Die Priester trugen die Bundeslade. 7 von ihnen gingen vor der Bundeslade her und bliesen immerzu die Hörner. Eine Gruppe von Soldaten marschierte voraus und alle übrigen folgten. Wie am Vortag zogen die Israeliten einmal um Jericho herum und kehrten dann in ihr Lager zurück. Das taten sie insgesamt 6 Tage lang. Am 7. Tag brachen sie bereits bei Sonnenaufgang auf und zogen wie zuvor um die Stadt herum. An diesem Tag jedoch 7-mal. Beim 7. Mal, als die Priester die Hörner bliesen, rief Josua seinen Männern zu:
Schreit, so laut ihr könnt, der Herr gibt euch Jericho. Die ganze Stadt ist dem Untergang geweiht. Darum löscht alles aus, was ihr findet. Nur die Prostituierte Rahab soll am Leben bleiben und jeder, der bei ihr im Haus ist, denn sie hat unsere Kundschafter versteckt. Hütet euch davor, irgendetwas für euch zu behalten, worüber Gott sein Urteil verhängt hat. Sonst stürzt ihr Israel ins Unglück und bringt dieselbe Strafe über unser Volk, die ihr an Jericho vollstrecken sollt. Das Silber und Gold und die Gegenstände aus Bronze und Eisen gehören dem Herrn. Sie sollen in der Schatzkammer des heiligen Zeltes aufbewahrt werden.
Die Priester bliesen ihre Hörner und die Soldaten stimmten das Kriegsgeschrei an. Da stürzten die Mauern von Jericho ein. Die Israeliten stürmten die Stadt von allen Seiten und eroberten sie. Mit ihren Schwertern vernichteten sie alles Leben darin. Männer und Frauen, Kinder und Greise, Rinder, Schafe und Esel. Den beiden jungen Männern, die Jericho erkundet hatten, befahl Josua:
Geh zum Haus der Prostituierten und holt sie und ihre Angehörigen heraus, wie ihr es geschworen habt.
Die beiden liefen zu Rahabs Haus, brachten sie zusammen mit ihren Eltern, Geschwistern und allen Verwandten aus der Stadt und führten sie an einen Ort außerhalb des israelitischen Lagers. Schließlich steckte man Jericho in Brand. Nur das Silber, das Gold und die bronzenen und eisernen Gegenstände nahmen die Israeliten mit und brachten sie in die Schatzkammer des heiligen Zeltes. Von den Einwohnern der Stadt ließ Josua niemand am Leben, außer der Prostituierten Rahab, der Familie ihres Vaters und ihren anderen Verwandten. Denn sie hatte die israelitischen Kundschafter versteckt, die Josua nach Jericho gesandt hatte. Noch heute lebt sie in Israel. Als Jericho niederbrannte, sprach Josua einen Fluch aus:
Die Strafe des Herrn soll den treffen, der diese Stadt wieder aufbaut. Wenn er das Fundament legt, muss er mit dem Tod seines ältesten Sohnes bezahlen. Und wenn er die Tore einsetzt, wird er auch noch seinen Jüngsten verlieren.
Und der Herr war mit Josua und die Kunde von ihm verbreitete sich im ganzen Land. Israel stand vor den Mauern Jerichos und sie wollten diese Stadt einnehmen. Jericho war aber verschlossen. Vers 1 steht: Jericho aber war verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israels, sodass niemand heraus oder hineingehen konnte. Jericho ist so der Inbegriff für eine Verteidigungsmacht. Unüberwindbare Mauern, keine Chance, da rein oder auch wieder rauszukommen. Jericho, eine Stadt mit gut 3 Meter dicken Mauern und fast 6 Meter hohen Mauern. Überlegt euch mal, was braucht es, um solche Mauern zum Einsturz zu bringen? Keine Chance, diese Mauern zu überwinden. Vor allem auch nicht für ein Beduinenvolk. Das heißt, ein Volk, das in Zelten lebt und so gut wie keine taktischen Kenntnisse verfügt und auch sehr wahrscheinlich überhaupt keine Belagerungstechniken hat. Jericho für die Israeliten uneinnehmbar. Israel hatte keine Chance, da reinzukommen. Ich bin überzeugt, dass wir in unserem Leben genau solche Mauern auch kennen. Irgendwelche riesigen Mauern, die vor uns stehen, die wir anschauen und denken, da gibt es keine Hoffnung, da gibt es keine Chance, dass wir diese Mauern überwinden können. Da gibt es kein Reinkommen in diese Stadt. Vielleicht suchst du schon lange nach einer Arbeitsstelle und findest einfach keine. Eine riesige Mauer steht vor dir und sie ist kaum zu überwinden. Oder du wünschst dir schon lange einen Partner, aber dieser Partner lässt sich einfach nicht finden. Oder du möchtest endlich eine Sucht loswerden, eine Sünde loswerden, die du schon lange mit dir herumträgst, bist auch am Ringen, aber es klappt irgendwie nicht. Eine riesige Mauer, die nicht einzustürzen ist. Oder du betest schon lange für deinen Ehemann, für deine Kinder, für deine Enkelkinder, dass sie zum Glauben kommen, aber Es tut sich einfach nichts. Vielleicht sind die Mauern in deinem Leben auch etwas anderes. Aber ich bin überzeugt, dass wir alle solche Mauern haben in unserem Leben. 3 Meter dick, 6 Meter hoch. Unüberwindbar. Keine Chance, da auch reinzukommen. Viel zu oft stehen wir Menschen aber genau vor diesen Mauern und geben auf. Man sagt schnell, ja, ich bin gescheitert an dieser Mauer. Aber ich glaube, scheitern tun wir eigentlich fast nie. Sondern wir geben einfach zu früh auf. Erfolg liegt meist einen Schritt nach dem Aufgeben. Dass der Durchbruch in unserem Leben kommt, dass diese Mauern einfallen, liegt meist nicht da. Ich fange nochmal an. Dass der Durchbruch im Leben kommt oder eben nicht kommt, hat meist nicht damit zu tun, dass wir aufgeben, dass wir scheitern, sondern dass wir aufgeben. Wenn wir scheitern würden, dann würde dieser Tunnel hier einbrechen. Aber wir geben einfach vor dem Ziel auf. Wie wir jetzt umgehen mit dem, dass diese Mauern vor uns sind, dazu später noch mehr. Aber wir haben alle solche Mauern in unserem Leben. Und wir stehen vor diesen Mauern. Was haben jetzt die Israeliten getan? Was war ihre Strategie, um die Mauer niederzureißen? Sie hatten eine Strategie und diese Strategie war neu. Und sie war auch dumm. Menschlich gesehen war sie sehr dumm. Warum? Folgendermaßen. 7 Tage lang sollen sie immer einmal um die Stadt herumgehen, außer am 7. Tag, da sollen sie insgesamt 7-mal um die Stadt herumgehen. Also insgesamt 13-mal. Das war ihre Kriegsstrategie. Um die Stadt herumlaufen, okay. Gut. Zuvorderst in ihrem Zug waren die Gerüsteten. Das waren die Chalut. Manche übersetzen die gerüsteten Krieger. Was die genau waren, ist nicht so ganz klar. Denn das Wort Chalut, das 27 Mal in der Bibel vorkommt, wird 15 Mal mit retten übersetzt. Also vielleicht sind diese Gerüsteten einfach die Geretteten, die vorne hingehen, die als erstes im Land angekommen sind. Ob sie Waffen dabei hatten oder nicht, ob sie wirklich Krieger waren, ist nicht ganz klar. Aber es ist auch nicht ganz klar, dass sie keine Waffen dabei hatten. Egal, ob sie Waffen dabei hatten oder nicht, ob sie bewaffnet sind, eins ist aber sicher, sie waren einfach nur Statisten. Sie liefen einfach mit, das war ihre Aufgabe. Also die Waffen haben sie gar nicht gebraucht. Als nächstes im Zug kommen die 7 Schofarhornbläser, 7 Priester, die das Schofarhorn blasen. Das Schofarhorn wird meist geblasen auch zum Sieg, also nicht unbedingt vor einem Krieg, sondern eher erst danach. Und direkt dahinter kommt dann die Bundeslade. Die Priester, die Bundeslade tragen. Und zum Schluss noch eine Nachhut. Die Nachhut sind die, die die ganze Prozession, diesen Zug um die Stadt herum abschließen. Das war die Kriegsstrategie von Israel, die das Volk von Gott erhalten hatte. Eine neue Strategie und, also ehrlich gesagt, eine komische Kriegsstrategie, um eine Stadt einzunehmen. Eines habe ich euch aber noch verschwiegen. In Vers 2 steht nämlich etwas ganz Wichtiges. Dort steht, und der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. So macht diese Strategie schon ein bisschen mehr Sinn, oder? Gott hat nämlich für Israel schon gekämpft. Die Strategie, die sie anwenden sollen, ist, sie tragen Gott in der Mitte rings um die Stadt herum. Das Zentrum soll Gott sein und Gott ist der, der kämpft. Sie machen das mit der Bundeslade. Die Bundeslade, das Allerheiligste, was sie hatten, wenn diese jemand berührt hat, dann ist er direkt tot umgefallen. Sie war heilig. Aber die Bundeslade ist auch das Zeichen für Gottes Gegenwart. Dort, wo die Bundeslade ist, dort ist auch Gott. Und so konnte das Volk die Bundeslade rings um die Stadt tragen. Die Strategie, die Israel hier anwandte, war Gott kämpfen lassen. Sie waren völlig passiv, aber doch mitten dabei. Und Gott hat von Anfang an gesagt, ich habe die Stadt schon in deine Hände gegeben. Ich habe die Stadt schon besiegt. Ich habe den Kampf für euch schon gekämpft. Und genau diese Verheißung, die gilt bis heute. Sie gilt auch für uns heute. Gott hat den Kampf für uns schon gekämpft. Gott hat uns das neue Land schon erkämpft durch seinen Sohn Jesus Christus. Von Natur aus sind wir Menschen wie die Stadt Jericho. Die Stadt Jericho war ca. 270 Meter unterhalb vom Meeresspiegel. Und genau gleich, wie die Stadt topografisch gelegen hat, genau gleich ist sie auch moralisch tief gesunken. Und so auch wir Menschen. Wir sind von Grund auf Sünder. Das heißt, wir verfehlen das Ziel, das Gott eigentlich uns geben möchte. Wir tun all das, was Gott eigentlich nicht möchte, dass wir tun. Und so können wir unmöglich in dieses neue Land hineinkommen. So können wir unmöglich zu Gott kommen. Wir probieren uns aber anzustrengen, unseren moralischen Wert ein bisschen anzuheben. Wir gehen in den Gottesdienst, besuchen vielleicht sogar den Gebetsabend. Oder wir spenden etwas. Im Moment sind wir sehr, sehr solidarisch, oder? Unseren Nachbarn, Seniorennachbarn, gehen wir einkaufen. Und so tun wir gute Taten. Aber keine einzige von diesen guten Taten, die wirklich gute Taten sind, können uns über diese Mauer bringen. Wir sind von Gott getrennt durch die Sündenmauer. Und diese Sündenmauer können wir nicht einreißen, indem wir gute Taten tun. Aber Jesus hat an unserer Stelle den Kampf schon gekämpft. Jesus hat ein komplett reines Leben geführt. Er hat alles getan, was man machen sollte, und alles nicht getan, was man nicht machen sollte. Er war rein, aber dennoch wurde er unschuldig verurteilt. Er hat die Mauer so am Kreuz von Golgatha niedergerissen, dass wir wieder Zugang zum Vater und Zugang in das verheißene Land haben dürfen. Alles, was wir jetzt tun müssen, ist Jesus Christus in unserem Zentrum zu haben. Zuerst einmal zu ihm zu kommen und sagen, ich schaffe es alleine nicht. Ich bin von Grund auf ein Sünder und ich kann es nicht. Aber du hast für mich schon gekämpft. Es tut mir leid, was ich alles gemacht habe, aber ich möchte den Sieg, den du geschenkt hast, auch in meinem Leben anwenden. Und so können wir mit Gott zusammen, mit Gott in unserer Mitte, in unserem Herz drin, auch um die Mauern herumkreisen. Wir dürfen den Sieg bereits haben, den Gott für uns schon erkämpft hat. Wenn wir Jesus als Herrn und Erlöser im Glauben angenommen haben, dann müssen wir uns nicht mehr anstrengen, denn Gott hat für uns schon gekämpft. Der Siegeskrampf, den wir ganz am Anfang gehört haben in der Textlesung, der steht für uns bereit und der verwelkt nicht. Wir dürfen den ergreifen. Und das ist das, was wir tun müssen. Wir müssen ergreifen. Das ist alles. Genau gleich wie Josua Jericho eingenommen hatte, indem er einfach nichts tat, es einfach genommen hat, so müssen wir auch wir nur noch ergreifen. Der Sieg, der steht auch heute für dich bereit. Wenn du das möchtest, gibt es im Anschluss an den Gottesdienst Gesprächsmöglichkeiten, wo du anrufen kannst, und wir sind sehr gerne bereit, mit dir zu beten oder auch mit dir ein Gespräch zu führen. Aber auch so schön, wie das jetzt klingen mag, oder? Jesus hat den Sieg geschenkt, dennoch ist das Leben als Christ dann nicht einfach einfach, sondern es birgt immer wieder Probleme. Das Leben als Christ ist auch immer noch ein Kampf. Denn die Probleme lösen sich nicht einfach auf. Denn solange wir hier auf dieser Erde leben, leben wir auf einer gefallenen Welt. Und so haben wir auch die Probleme dieser gefallenen Welt. Die werden uns nicht einfach verlassen. Aber wir dürfen den Sieg in Ewigkeit haben. Das Volk Israel hatte auch Probleme. Ich denke mir, Josua als Leiter musste sich vieles anhören. Dinge wie, bis jetzt hat noch niemand geschafft, diese Stadt hier Jericho zu erobern. Warum sollen wir das ausgerechnet schaffen? Und du Josua, du hast jetzt den Plan, ohne kriegen zu wollen, diese Stadt zu erobern. Wie dumm ist das? Ich glaube, du bist nicht ganz gebrochen. Oder unsere heilige Bundeslade sollen wir um die Stadt herumtragen. Einfach so ungeschützt. Das ist ja wie, wenn wir Perlen vor die Säue werfen. Das geht doch nicht. Ich glaube, das Volk war nicht einfach so happy-clappy dabei und hat gesagt, ja, Josua, der Plan, der klingt völlig unvernünftig, da sind wir dabei. Nein, ich denke, da gab es doch schon auch das ein oder andere Murren. Aber Josua, er ließ sich nicht irritieren, sondern er ging geradeaus seinen Weg. Ich denke, so die ersten zwei Tage könnten vielleicht gut gelaufen sein oder so. Ja, da sind wir jetzt mal dabei, verlieren können wir ja nicht viel, wir gehen da mal mit. Aber wenn Leute wie ich da dabei gewesen wären, dann hätte ich spätestens am dritten Morgen gesagt, wir sind jetzt schon zweimal wandern gegangen, um diese Stadt herum und es hat noch kein kleinster Haarriss in dieser Mauer gegeben. Also, ich bleib liegen, ihr könnt schon mal gehen. Ich verstehe nicht ganz, was das soll. Im Text lesen wir in Vers 12. Und Josua stand am Morgen früh auf. Warum? Warum musste er am Morgen früh aufstehen? Weil die Stadt zu umrunden, diese vielleicht 800 Meter, ja, da muss man nicht so früh am Morgen aufstehen. Höchstens, man will nicht in der Mittagshitze gehen. Aber warum stand Josua am Morgen früh auf? Ich denke, weil er solche Menschen wie mich da dabei hatte, die er ermutigen musste, die er aus dem Bett bringen musste und sagen, wir machen weiter. Wir haben den Sieg schon in der Hand. Die Stadt gehört schon uns. Wir müssen nur Gott vertrauen und die Mauer umkreisen. Wir müssen geduldig sein. Und so musste Josua früh am Morgen aufstehen, dass er alle motivieren konnte, um weiter dran zu bleiben. Israel war ja da so in einem Rundherumzug um die Stadt herum. Und ich denke, dass genau das ein Bild ist, auch für unser Leben, das wir gut übertragen können. Wir sind auch in solchen Umrundungen drin. Umrundungen um unsere Sehnsüchte, eben um die Mauern in Jericho. Am Anfang haben wir gesehen, dass die Mauern Jerichos in unserem Leben vielleicht sind der Wunsch, dass jemand aus unserer Verwandtschaft zum Glauben kommt. Oder der Wunsch, eine Sünde, eine Sucht endlich loszuwerden. Der Wunsch nach Kindern oder der Wunsch nach einem Partner. So sind wir im Leben unterwegs, um diese Mauern zu umkreisen. Das Volk Israel, sie hatten doch noch einen großen Vorteil. Denn sie wussten, 13 Mal müssen wir jetzt da ringsherum gehen. Und dann kommt der Durchbruch. Dann wird es passieren. Dieses Datum haben wir in den allermeisten Fällen nicht. Wir wissen nicht, wann kommt der Durchbruch. Und ich glaube, das ist auch gut so. Was würde passieren, wenn wir das Datum kennen? Zum Beispiel, wenn wir eine Sucht loswerden wollen und wissen, in 1,5 Jahren werden wir von dieser Sucht befreit. Was mache ich in dieser Zeit? Ja, ich würde es einfach chillen und in 1,5 Jahren ist es ja dann vorbei. Die Warteschleife ist eine Geduldstour, die uns immer wieder zu Gott hinbringt. Wir sollen damit ringen, eine Sucht loszuwerden. Wir sollen ringen um unsere Wünsche. Und wenn wir denn das Datum wüssten, wenn unsere Bedürfnisse, unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche erfüllt werden, dann würden wir wahrscheinlich nicht darum ringen. Gott hat den Zeitpunkt festgelegt. Beim Volk war es so, sie mussten 13 Mal herumlaufen, rundherum, und dann war der Zeitpunkt des Durchbruches da. Und ich glaube auch, in deinem Leben ist der Zeitpunkt zur Erfüllung deiner Wünsche schon festgesetzt. Wann dieser Zeitpunkt genau ist, können wir nicht sagen. Aber wie gesagt, es spielt wie keine Rolle. Denn wir sollen bis zu dem Zeitpunkt und auch darüber hinaus unser Leben Gott hingeben und ihm nachfolgen. Aber vielleicht sehnst du dich nach einem Partner. Gott hat auch den Zeitpunkt festgesetzt. Vielleicht ist er morgen, vielleicht in einem Jahr, vielleicht in 10 Jahren und vielleicht auch erst in der Ewigkeit. Ich kann es nicht sagen. Aber jetzt müssen wir probieren, damit umzugehen. Und wie können wir das? Wir wissen, Gott hat den Zeitpunkt auch in unserem Leben festgesetzt. Was machen wir jetzt in dieser Zeit? Entweder können wir aufgeben und sagen, ja, Gott hat schon viel zu tun, er muss viele Wünsche erfüllen und Zeit für mich hat er wahrscheinlich nicht. Und ich mache es jetzt selber. Ich finde keinen Partner, der zu mir passt, der gläubig ist, der super aussieht und einen super Charakter hat. Und jetzt mache ich Abstriche. Irgendetwas von dem lasse ich einfach weg und nehme den Erstbesten und werde dabei bitter. Oder wir können die Zeit in der Warteschleife um die Mauern herum nutzen. Wer in der Warteschleife ist, der wird geschliffen, während er wartet. Die Umrundungen sind nicht einfach für nichts, sondern sie schleifen uns, sie bringen uns näher zu Gott, sie machen uns zu dem, wer wir sein sollen. Gott hat uns den Sieg schon geschenkt. Er will unsere Herzenswünsche erfüllen, zu dem Zeitpunkt, den er definiert hat. Beim Umrunden geht es jetzt darum, Geduld zu haben und sich auch schleifen zu lassen, immer weiter schleifen lassen. Ich möchte dich ermutigen, nutze diese Zeit in der Warteschleife, um zu dem Menschen zu werden, der Gott will, dass du bist. Wir können die Zeit nutzen, indem wir den Blickwinkel ändern. Wir können die Zeit zum Beispiel gebrauchen der Umkreisung, nicht um den Traumpartner zu suchen, sondern selbst der Traumpartner zu werden. Und ich glaube, in der ganzen Geduldstour müssen eigentlich nicht wir Geduld haben, sondern Gott hat mit uns Geduld. Er will uns zu dem hinführen, wo er für uns vorbereitet hat. Und so hat er mit uns Geduld. Wir nutzen also die Zeit in der Warteschleife, um uns von Gott schleifen zu lassen. Die Strategie, die das Volk hatte, war eine andere, als wir meistens anwenden. Die Strategie war, Gott kämpfen lassen. Und jetzt gehen wir Menschen meist einen Schritt weiter. Gott handelt für uns zu wenig schnell und wir nehmen es schnell selber in die Hand. Und wir nehmen eine Abkürzung. Abraham ist ein gutes Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Abraham, ein Mann aus der Bibel, er hatte die Verheißung, er wird viele Kinder haben. Und er musste lange warten, Jahrzehnte musste er warten, bis er ein Kind erhalten hatte. Und irgendeinmal hat er die Geduld verloren und hat gesagt, ja, ich habe eine Magd, die gehört rechtlich zu meiner Familie. Wenn ich mit ihr ein Kind zeuge, dann gehört das Kind auch zu meiner Familie und die Verheißung hat sich erfüllt. Gesagt, getan, Abraham zeugte Ismael. Ismael, der Stammvater des Islams. Der Konflikt zwischen Israel und den Nachkommen Ismaels ist bis heute ein weltbewegender Konflikt. Und das nur, weil Abraham die Geduld verlor. Das nur, weil Abraham die Abkürzung nehmen wollte. Und genau diesen Gedanken, die Abkürzung nehmen, die kennen auch wir. Abkürzungen nehmen und Gott nicht vertrauen. Gott meint es nicht gut mit dir, reden wir uns ein. Gott hat keine Zeit für mich. Gott will meine Wünsche nicht erfüllen. Ich bete jetzt schon so lange und es passiert einfach nichts. Jetzt helfe ich selber nach und gehe eine Abkürzung. Aber wir wissen genau, dass diese Abkürzung nicht gut ist. Israel war da besser. Sie hatte Geduld und Jericho liegt jetzt in Schutt und Asche. Sie hatten rundenlang Geduld, 13 Runden lang und jetzt sind sie zum Sieg gekommen. Aber wie sind sie zum Sieg gekommen? Ganz einfach, sie haben Gott in ihrer Mitte um die Stadt herumgetragen. Und genau so sollen wir es auch machen. Wir stellen Gott in die Mitte unserer Sehnsüchte, in die Mitte unserer Probleme, in die Mitte unserer Wünsche. Und so wird uns Gott auch den Sieg schenken. So können wir die Zeit nutzen in der Umrundung. Und das schleift uns. Wir brauchen Geduld und Gottvertrauen, aber das schleift uns. Aber bis zum Schluss kommt es gut. Denn beim Schleifen fällt immer auch etwas ab. Aber es bleibt das dran, was dranbleiben soll. Ich weiß nicht, in welcher Runde du jetzt gerade drin bist. Aber ich möchte dich ermutigen, mach weiter, vertraue Gott. Denn er will das Beste für dich. Und so können wir im Umrundungsprozess geschliffen werden. Zu dem werden, wer Gott will, dass wir sind. Geduld und Gottvertrauen ist jetzt das, was wir brauchen. Und vielleicht bist du gerade in der 12. Runde. Da wäre es ziemlich schlecht, einfach aufzugeben, denn der Durchbruch steht kurz bevor. Israel, sie standen vor unüberwindbaren Mauern, vor Jericho, vor riesigen Mauern und genau gleiche Mauern haben auch wir in unserem Leben. Doch Gott hat den Sieg schon geschenkt. Gott hat den Sieg geschenkt, das ist die neue Strategie. Das ist die Strategie. Gott hat schon gekämpft und er hat gekämpft bis ans Äußerste. Er hat sein Leben gegeben für uns. Aber dennoch, auch wenn wir den Sieg haben, ist es doch nicht ganz einfach, das Leben als Christ. Und es braucht Geduld. Genau gleich wie Israel Probleme hatte, so haben auch wir heute Probleme. Und wir sind auf dieser Geduldstour mit Gott, um diese unüberwindbaren Mauern herum. Er hat den Zeitpunkt festgesetzt, wo diese Mauern fallen werden. Und jetzt geht es darum, diese Zeit in der Warteschleife gut zu nutzen. Wir wollen die Zeit gebrauchen, um uns schleifen zu lassen und zu dem Mann, zu der Frau zu werden, die Gott will, dass wir sind. Aber dafür braucht es Geduld und Gottvertrauen. Und was wir auf keinen Fall tun dürfen, ist eine Abkürzung nehmen, weil das kommt nie gut. Der Zeitpunkt ist festgelegt und wir gehen genau darauf zu. Dumm wäre es jetzt aufzugeben, wenn wir in der 12. Runde sind. So wollen wir geduldig sein, wie auch Gott geduldig mit uns ist. Und ihn in unserem Leben in der Mitte unserer Probleme, unserer Wünsche, unserer Sehnsüchte zu tragen. Aber Geduld ist etwas, das man nicht einfach sofort bekommt, sondern auch das ist ein Prozess. Und um Geduld möchte ich jetzt zum Schluss beten. Vater, ich danke dir vielmals. Dass du den Sieg für uns schon parat hast und wir dürfen darauf zugehen. Und ich bitte dich, Herr, dass wir dürfen geduldig sein. Ich bitte dich, dass du Geduld mit uns hast, für das wir geduldig sein können und dass du mit uns den Weg gehst. Wir wollen dich im Zentrum haben und mit dir zusammen unsere Probleme, unsere Wünsche umkreisen und sie immer wieder dir herlegen und du wirst spätestens rechtzeitig handeln. Und dafür danke ich dir vielmals. Amen.